Die Insel der Heiligen war zu Charlottes Überraschung nur ein winziger Teil der Tempelanlage. Zwei Reihen dicker Säulen aus fast schwarzem Holz trugen ein klobiges Dach. Darunter lag ein künstlicher, rechteckiger See, kaum größer als ihr Kinderzimmer. In diesem See hatte man eine Insel aufgeschüttet, die ganz mit feinem weißem Kies bedeckt war. Jemand hatte den Kies zu sanften Mustern gerecht, die aussahen, als gingen versteinerte Wellen von einem kleinen Altar aus, der an der Stirnseite der Insel stand. Er war aus hellbraunem Holz, das matt und müde glänzte, Bambus vielleicht, und viele Jahrhunderte alt. Mehrere Gegenstände lagen darauf, darunter ein schartiges, nachtschwarzes, gefährlich glänzendes Messer. Es war dieses Messer, dessen Anblick Charlotte den Atem verschlug. »Was ist das?« fragte sie Yumiko. Yumiko lächelte gutmütig. »Das ist ein Dolch aus Kokuyuseki. Er stammt aus dem Besitz von Yimu, dem allerersten Kaiser, und ist wahrscheinlich vor 3000 Jahren in Honshu hergestellt worden.« Charlotte starrte auf das Messer. »Was ist Kokuyuseki?« Sie kannte das japanische Wort für Obsidian nicht, wobei ihr auch das französische Wort dafür, Obsidien, nichts gesagt hätte.
»Eine besondere Art Stein, glaube ich«, sagte Yumiko zögernd. »So wie Marmor, nur eben schwarz.«
Charlotte blickte das Messer an und spürte, dass sie von dieser Erklärung enttäuscht war. Diese Erklärung war viel zu klein für dieses Ding, das ihre Blicke magnetisch anzog. Seit sie das Messer auf dem Altar entdeckt hatte, konnte sie sich nicht mehr davon lösen, konnte sich für nichts anderes interessieren, musste immer wieder hierher zurückkehren, als sei dies der einzige Punkt im gesamten Tempel, den zu betrachten sich lohnte. Sie ließ sich mitziehen, als es weiterging, schaute aber immer wieder zurück. Sie musste über den Wassergraben zwischen dem gepflasterten Hof und dem Altar nachdenken, darüber, wie breit er wohl sein mochte und wie tief und ob man hindurch warten konnte.
»Was hast du denn?« wollte Hiroshi wissen. Sie sagte nichts.
Sie wusste nicht, wie sie ihm das hätte erklären können. Jedes Mal, wenn sie zurückblickte, war ihr, als erwidere das schwarz schimmernde Messer ihren Blick. Als wäre das Messer hinter dem Wassergraben ein wildes Tier in einem Zoo. Schließlich ergab sich doch noch eine Gelegenheit. Yumiko gab zu verstehen, dass sie kurz zu den Toiletten gehen würde, die sich im Eingangsbereich befanden, und ermahnte Hiroshi und Charlotte, auf sie zu warten. »Oder vorne bei der Insel?« schlug Charlotte sofort vor. »Dort ist es viel schöner.«
»Also gut, bei der Insel«,
gab Yumiko nach, gutmütig wie sie war, und ging eilig davon. Charlotte wandte sich sofort an Hiroshi.
»Schnell«, flüsterte sie, »hilf mir, ich will das Messer anfassen.«
Hiroshi musterte sie verdutzt. »Was für ein Messer?«
»Komm!«
Charlotte nahm ihn bei der Hand und zog ihn zurück zur Insel der Heiligen, vor die Stirnseite, wo sie nur der Wassergraben von dem Altar trennte. Wie durch ein Wunder war gerade weit und breit niemand zu sehen, obwohl der Schrein gut besucht war.
»Halt meine Hand fest«,
verlangte sie und streckte Hiroshi die linke hin, während sie an den Rand des Grabens trat.
»Dann kann ich mich vorbeugen und hinüberlangen.«
Hiroshi gehorchte, packte ihre linke Hand und hielt sie, indem er sich mit den Füßen gegen die kaum einen Zentimeter hohe Umrandung des Vorplatzes stemmte. Charlotte setzte die Füße aufgeregt tiefer und tiefer, bis ihre Schuhspitzen das Wasser des künstlichen Sees berührten. Dann ließ sie sich nach vorn kippen, gehalten von Hiroshi, die rechte Hand so weit ausgestreckt wie nur irgend möglich. Ihr Herz schlug wie eine Trommel. Sie wusste nicht warum, aber sie musste dieses Messer anfassen, dieses unglaubliche, verlockende, magnetische Messer auf dem Altar der heiligen Insel. Doch obwohl sie den Arm reckte, als wolle sie ihn länger machen und die Finger ausstreckte, soweit es ging, reichte es noch nicht.
»Weiter«,
ächzte sie.
»Lass mich weiter runter.«
Hiroshi keuchte. Sein Griff begann sich zu lockern.
»Ich weiß nicht, ich kann dich kaum noch halten.«
Charlotte starrte das Messer an und die paar Zentimeter, die ihre Fingerspitzen davon entfernt waren.
komm«, rief sie, »nur noch ein bisschen.«
Hiroshi verfolgte, wie Charlottes Fingerspitzen die letzten Zentimeter überbrückten. Er bedauerte, dass ihr Gesicht von ihm abgewandt war. Er hätte gern dieses nach innen gewandte Lächeln gesehen, in dem Moment, in dem sie das Messer endlich berührte. Doch diesmal lächelte Charlotte nicht. Charlotte schrie. In derselben Sekunde, in der ihre Finger den Dolch berührten, stieß sie einen Schrei aus, so markerschütternd, dass Hiroshi sie beinahe losgelassen hätte. Er ließ sie nicht los. Doch als sie gleich darauf schlaff wurde und in sich zusammensank, konnte er nicht verhindern, dass sie abrutschte und ins Wasser fiel. Er ließ sie nicht los, keine Sekunde lang. Erfüllt von der panischen Angst, der Dolch könnte unter Strom gestanden haben, um ihn vor Diebstahl zu schützen, zerrte er Charlotte aus dem Wasser zurück auf den gepflasterten Platz. Sie zitterte am ganzen Körper. Ihr Brustkorb ging wie ein Blasebalg. Aber wenn das Messer unter Strom gestanden hatte, wie sollte das überhaupt möglich sein, schoss es Hiroshi durch den Kopf, ein Messer aus Stein, dann hätte er doch auch etwas davon spüren müssen, oder? Dann hätte er auch einen Schlag bekommen müssen. Er war schließlich mit ihr in Kontakt gewesen.
»Charlotte«, flüsterte er angsterfüllt und schüttelte sie. »Sag doch was! Was ist denn?«
Leute tauchten auf. Aufgeschreckt durch Charlottes Schrei umringten sie, bückten sich, wollten wissen, was geschehen war, warum sie geschrien hätte.
»Sie ist ins Wasser gefallen«,
erwiderte Hiroshi hilflos und fügte hinzu, »abgerutscht.« Endlich tauchte Yumiko auf, was, da sie offensichtlich außerstande war, sich Sorgen zu machen, die Situation sofort entschärfte.
»Dich kann man aber auch keine 5 Minuten allein lassen«,
meinte sie amüsiert und kramte ein kleines Handtuch aus ihrer Umhängetasche, mit dem sie Charlotte notdürftig abtrocknete. Das brachte Charlotte so weit zu sich, dass sie wieder sprach.
»Ich will nach Hause«,
flüsterte sie. Dann blickte sie Hiroshi an, mit Augen, die wie Brunnenschächte in die Unendlichkeit waren, wie Fenster ins Weltall, wie schwarze Löcher. Und mit einer Stimme, die ihm Gänsehaut den Rücken hinablaufen ließ, sagte sie,
»Das war so unglaublich alt.«
»Was?« hätte Hiroshi am liebsten gefragt. »Das Messer?« Aber er brachte es nicht über die Lippen, war wie versteinert von der Art und Weise, wie sie das gesagt hatte. Mehr sagte Charlotte nicht mehr, auf der ganzen Rückfahrt nicht. Sie starrte blicklos ins Leere, ließ sich willenlos von Yumiko an der Hand führen, und als sie wieder zu Hause angelangt waren und Hiroshi meinte, »Morgen fliegen wir zu meinen Großeltern nach Minamata für eine Woche«, da nickte Charlotte nur, wirkte aber nicht, als habe sie das verstanden. Hiroshi sah ihr und Yumiko nach, wie sie durch das Haupttor verschwanden, und ging mit dem unbestimmten Gefühl nach Hause, irgendetwas falsch gemacht zu haben, wenn er auch nicht um alles in der Welt hätte sagen können, was.